Ja, hallo, schönen guten Morgen von mir auch. Wer von euch kann sich jetzt an eine Situation zurückerinnern, wo er zuletzt mal das Gefühl hatte, der Mensch hat mir so richtig aus dem Herzen gesprochen? Also ich erlebe das hin und wieder, freue ich mich, aber ich habe jetzt das Anliegen, dass Gott, wenn er mir jetzt zuhört, hinterher sagt, der Edgar hat mir richtig aus dem Herzen gesprochen. Und deshalb möchte ich nochmal beten. Vater im Himmel, ich bitte dich, dass du jetzt diese Worte, die ich sprechen werde, benutzt, dass du sie führst, dass sie ja nach deinem Willen, nach deinem Geist, nach deinem Wort gesprochen sind, aus deinem Herzen, und dass wir als Gemeinde sie auch von Herzen annehmen können. Amen. So, mit welchen Gefühlen und Erwartungen gehen wir in das neue Jahr? Wie realistisch sind unsere Erwartungen? Können wir überhaupt realistische Erwartungen haben? Bei einer Umfrage des SWR wurden die Erwartungen abgefragt und was so als Antwort kam. Die Hoffnungen, mehr Frieden, mehr Gesundheit, sinkende Preise und dass nicht immer Krisen, Krieg und Corona die Hauptthemen der Nachrichten sind. Ich gehe jetzt zurück, vor 80 Jahren, Jahreswechsel von 1942 auf 1943. Da waren 850.000 deutsche und mit ihnen verbündete Soldaten in Stalingrad eingekesselt und in einer absolut ausweglosen Lage. Weihnachts- und Neujahrspost konnte aber noch ausgeflogen werden. Der größte Wunsch der Soldaten, deren Briefe erhalten sind, im Grunde die Hoffnung aller, war ein baldiges Ende des Krieges und die gesunde Heimkehr ins normale Leben. Ein Soldat namens Heinz Risse schrieb: Hoffen wir auf einen baldigen Frieden und ein gesundes Wiedersehen. Freuen wir uns auf kommende bessere Zeiten. Schlimmer als es augenblicklich ist, kann es nicht werden. Nur besser. Also Kopf hoch, Zähne zusammen und aushalten. Die Zeit muss ja vorbeigehen. Sie rennt förmlich. Das ist auch ganz vernünftig eingerichtet in der Welt. Alles hat ein Ende. Auch dieser ulkige Krieg. Ein anderer namens Paul Wortmann schrieb: Wird der Endsieg erst 1944 kommen? Kommen wird er. Und dann komme ich auch wieder nach Hause und werde meine hingelegte Arbeit wieder aufnehmen und eins wissen, was Leben heißt und wie viel tausendmal schöner es ist. Denkt daran, bevor die Bäume wieder grün werden, bin ich bei euch. Beide kamen nie mehr nach Hause. Auch ein Karl Ehling schrieb: Wir warten immer noch voll Sehnsucht auf den Tag, wo sich hier etwas Großes auftut. Dann wird aber gelebt wie ein Gott in Frankreich und alles nachgeholt. Ja, obwohl diese Erwartungen völlig unrealistisch waren, können wir doch ein Stück weit nachvollziehen, warum die Männer sie hatten. Weil man ohne Hoffnung und Zuversicht nicht leben kann. Sie ist der Antrieb jeden Tuns. Nur wenn ich Hoffnung habe, ein Examen bestehen zu können, macht es Sinn, dass ich dafür lerne. Nur ein Bauer, der die Hoffnung hat, dass der Same aufgehen wird, wird ihn auch säen. Nur ein Sportler, der die Hoffnung hat, einen Sieg zu erringen, wird die Anstrengungen des Trainings auf sich nehmen. Das kann man auf jedes andere Tun übertragen. Es ist eine Grunderkenntnis der Psychologie. Was ist aber, wenn Hoffnungen und Erwartungen, die ich hege, bei realistischer Betrachtung der Lage mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht eintreffen werden? Bedeutet es dann nicht, dass ich Irrlichtern hinterherlaufe? Oder betrüge ich mich selbst, lüge ich mir selbst was in die Tasche? Ist es nicht besser, sich mit Erwartungen an die Zukunft ganz zurückzuhalten? Was bedeutet überhaupt realistische Erwartung? Welche Rolle spielt unser Glaube? Für mich persönlich hat das letzte Jahr, so ähnlich wie beim Hedley, wenn ich zurückschaue, sehr viel Gutes gebracht. Es ist im Grunde alles gelungen, was ich mir vorgenommen habe, und so gut wie nichts schiefgegangen. Preis dem Herrn, kann ich sagen. Ja, und kann ich das fürs kommende Jahr auch erwarten? War es ein Erfolg meiner positiven Lebenseinstellung, eine Auswirkung meines Glaubens oder völlig unverdiente Gnade, ein Geschenk, das ich bekommen habe, obwohl ich eigentlich das Gegenteil verdient hätte? Für alle diese Fragen hilft mir ein Psalm weiter, der zu Recht der bekannteste aller Psalmen ist und aus dem ich trotz vieler Predigten, die ich über ihn gehört habe, trotz vielfältiger Vertonungen, die es über ihn gibt, aus dem ich immer noch Neues erkennen kann für mein Leben im Glauben und Neues daraus schöpfen kann. Wir haben das Jahr 23 und da passt es wunderbar, den Psalm 23 anzuschauen. Psalm 23, Vers 1. Ein Psalm Davids. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele und führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück. Denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen, mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn, immer da. Ein Psalm voller Verheißungen und Versprechungen. Versprechen, die uns gehören, wenn wir sie im Glauben annehmen. Es ist ein Psalm, der eindeutig von Jesus spricht. Und der sich für alle erfüllt, die Jesus zu ihrem Hirten machen. Dass Jesus sich selbst mit den Worten "Ich bin der gute Hirte" den Menschen gegenüber offenbart, ist eine unmissverständliche Einladung, sich ihm und seiner Fürsorge anzuvertrauen. Das bedeutet, sich zu seiner Herde, der Gemeinde zu halten und auf seine Stimme zu hören. Denn er verspricht auch, meine Schafe hören meine Stimme. Er spricht zu uns und leitet uns durch seinen Geist und sein Wort, die Bibel. Die grüne Aue und das frische Wasser, das steht zunächst für die Erfüllung der körperlichen und seelischen Grundbedürfnisse. Also Nahrung, Kleidung, Wärme, Ruhe, Geborgenheit, Frieden, inneren und äußeren, um nur einige zu nennen. Dass er als der gute Hirte uns gleichzeitig lehrt, wir sollen beten, gib uns unser täglich Brot heute. Das erinnert uns daran, dass wir täglich von ihm abhängig sind, so wie das Volk Israel in der Wüste, das täglich sammeln musste und keinen Vorrat anlegen durfte. Sie mussten täglich mit dem übernatürlichen Handeln Gottes rechnen. Ich denke, jeder von uns hat gewisse Vorräte zu Hause, sodass er sich jederzeit selbst ein Essen zubereiten kann oder auch seine anderen Bedürfnisse irgendwie befriedigen oder Abhilfe schaffen kann, wenn sie sich bemerkbar machen. Aber zum Beispiel durch das Dankgebet vor dem Essen, das Jesus mit seinen Jüngern ja auch praktiziert hat und das im Judentum schon seit Mose üblich war, dadurch bekannte er Jesus und können auch wir bekennen, dass wir das Brot als Gabe Gottes ansehen und hinter der Gabe den Geber erkennen, der uns seine Güte damit zeigt. Das öffnet uns die Augen und die Sinne für ein viel bewussteres Genießen. Wir stärken mit der Mahlzeit nicht nur unseren Körper, sondern auch unsere Beziehung zu Gott, wenn wir wahrnehmen, dass er uns zur grünen Weide, zum frischen Wasser, zu diesem Ort der Stärkung geführt hat, an den gedeckten Tisch, egal durch welchen Menschen der Tisch letztlich gedeckt wurde. Er will aber nicht nur unseren Leib stärken, sondern auch unsere Seele. Für unsere seelischen Bedürfnisse sorgt er, analog wie für unsere körperlichen Bedürfnisse. Er sorgt dafür, aber nur manchmal auf übernatürliche Weise mit Trost und Zuspruch. Etwa wenn ihn die erschöpften Seelen von Hagar, der entlaufenen Sklavin Abrahams, oder der Prophet Elia in der Wüste erleben, als Gott seinen Boten sendet. Dieser Bote, haben wir am Neujahr gehört, war wohl kein anderer als Jesus vor seiner Menschwerdung. Und er hat ihnen für Leib und Seele Ermutigung und neue Kraft verliehen. Meistens geschieht seelische Stärkung, aber auch durch andere Menschen. Gottes Plan ist aber auch, dass wir bezüglich unseres seelischen Wohlbefindens nicht dauerhaft von anderen Menschen abhängig bleiben. Genauso wenig, wie es seinem Plan entspricht, dass ein neugeborenes Baby dauerhaft in der totalen Abhängigkeit von seiner Mutter bleibt. Es soll wachsen und selbst lernen, zu essen, zu laufen, für sich zu sorgen. Durch sein Wort lehrt er uns auch, wie wir selbst für unsere Seele sorgen können, indem wir ihre Bedürfnisse wahrnehmen und sie entsprechend berücksichtigen können. David macht uns das vor, wie er seine Seele führt, wenn er ihr zum Beispiel im Psalm 42, Vers 11 zuspricht: Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, warte auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. Wir können unsere Seele offensichtlich durch gutes Zureden, ja, wie man einem verängstigten Kind zuredet, so können wir unserer Seele Gutes tun und sie zur Ruhe bringen. Sie in einen befriedigten und gelassenen Zustand bringen. In Psalm 131, Vers 2 sagt David: Ja, ich ließ meine Seele still und ruhig werden. Wie ein kleines Kind bei seiner Mutter, wie ein kleines Kind, so ist meine Seele in mir. So steht es in der Lutherbibel. Er sagt, ich ließ meine Seele still und ruhig werden. Nicht Gott ließ meine Seele still und ruhig werden. Ja, in den anderen Übersetzungen steht es ähnlich. Wir singen es auch manchmal im Lied, ich werde still wie ein gerade gestilltes Kind. Aber der Urtext sagt eigentlich noch was ganz anderes. Und wenn man in der Elberfelder Übersetzung nachliest, die ist viel näher am Urtext, die trifft den, meine ich, viel besser und ist hier ein großer Unterschied. Da sagt David: Habe ich meine Seele nicht beschwichtigt und still gemacht, wie ein entwöhntes Kind bei seiner Mutter? Wie das entwöhnte Kind ist meine Seele in mir. Es ist also genau genommen von einem abgestillten Kind die Rede. Ich habe nie die Erfahrung gemacht, wie es ist, ein Kind abzustillen, aber jede Mutter und jede Hebamme weiß, dass es einen Unterschied gibt zwischen einem gerade gestillten Kind und einem abgestillten Kind. Ich denke mir, es ist ein Lernprozess für ein Kind, seelisch zur Ruhe zu kommen, ohne dass es die unmittelbare Verbindung mit seiner Mutter durch das Saugen an der Brust spürt. Sicherlich schreit manches Baby zuerst weiter nach der Mutterbrust und ist frustriert, wenn die Mutter anfängt abzustillen. So können und müssen wir auch lernen, unsere Seele zum Frieden zu bringen, wenn wir die Nähe und Fürsorge Gottes nicht so unmittelbar spüren, wie es das Kind bei einer stillenden Mutter erlebt. Das abgestillte Kind hat offensichtlich seinen Frieden damit geschlossen, dass die Mutter ihm die Brust nicht mehr gibt. Es hat gelernt, mehr und mehr auch durch selber Kauen und Essen auf andere Weise zur Sättigung und damit zur Unabhängigkeit von der, unabhängig von der Mutterbrust zur Seelenruhe zu kommen. Das sollen und können wir auch ins Geistliche übertragen. Jetzt komme ich zu dem Vers, der mich am stärksten angesprochen hat. Er enthält für mich die Hauptaussage, die mir ins Auge gesprungen ist. Ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück. Du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Ich fürchte kein Unglück, kein Unheil. Das ist doch eine total mutige Ansage. Glücklich, wer mit dieser Gewissheit und diesem Mut ins neue Jahr und durchs ganze Leben gehen kann. Als Kind hat mich das Märchen vom Teufel mit den drei goldenen Haaren schwer beeindruckt. Da gibt es einen Helden, der sogar in die Hölle geht, weil er wirklich nichts fürchtet. Sein Motto lautet: Mag kommen, was will, ich fürchte mich nicht. Es passiert ihm tatsächlich auch nie etwas, weil er nämlich mit einer Glückshaut geboren wurde. Aber die Glückshaut gibt es leider nur im Märchen. Alle anderen Menschen können leider Unheil und Unglück erleben. Und viele erfahren das auch. Auch David. Trotzdem sagt er: Ich fürchte kein Unglück, denn du bist bei mir. Ich habe den Vers über viele Jahre so verstanden: Ich fürchte kein Unglück, weil du bist ja bei mir und du bewahrst mich vor allem. Gott bewahrt uns tatsächlich vor vielem Unheil und wir werden es erst in der Ewigkeit entdecken, welche Anschläge Satans auf unser Leben er abgewendet hat. Aber manchmal erleben wir eben doch Unglück und Unheil in Form von Krankheit und Schmerzen, Unfall, Naturkatastrophen oder auch Streit und Anfechtung, Unrecht, Misshandlung, Verbrechen durch andere Menschen. Wenn wir dem allen ins Auge schauen können und sagen: Ich fürchte kein Unheil, denn du bist bei mir, dann sind wir auf der sicheren Seite. Dann spielen unsere Hoffnungen, Erwartungen und Befürchtungen eigentlich überhaupt keine Rolle mehr. Eine alte Lebensweisheit sagt, es kommt eh anders, als man es erwartet. Nochmals zurück zum Anfang, zu unrealistischen Hoffnungen und Erwartungen. Und zu Hoffnungen und Erwartungen, die in der Gewissheit von Gottes Liebe und Fürsorge begründet liegen. Am 9. Juni 2021 starb im Alter von 23 Jahren Philipp Mickenbecker, ein christlicher YouTuber, der als mutiger Zeuge Jesu in fast allen Medien präsent war. Er hatte Wunder erlebt und rechnete ganz fest mit einem weiteren Heilungswunder für sich als unheilbarem Krebskranken. Für ihn war nie die Frage, ob Gott ihn heilen wird, sondern nur wann. Auch ich war von seiner Glaubenszuversicht sehr angesprochen und habe mit für diese Wunderheilung gebetet. Und ich war auch ganz schön enttäuscht, als er doch gestorben ist. Und dass Gott sich diese Gelegenheit, quasi ganz vor ganz Deutschland seine Macht zu zeigen, hat entgehen lassen. So meine menschliche Denkweise. Sicher war es für Philipp und seine Freunde noch viel schwerer zu akzeptieren, dass Gott doch einen anderen Plan haben könnte, als es mit Philipp immer mehr auf das Ende zuging. Er wurde die letzten Monate seines Lebens fast ununterbrochen von zwei professionellen Filmemacher begleitet, die über 200 Stunden Bildmaterial aufgenommen haben und dieses Jahr einen 90-minütigen Dokumentarfilm über sein Sterben möglicherweise sogar in die Kinos bringen werden. Was sie als wirklich unglaublich und einzigartig erlebten, war Philipps unerschütterlicher Mut, mit dem er auch dem leidvollen Tod ins Auge sah. Er hat wirklich kein Unheil gefürchtet, weil er in Jesus geborgen war. Er hatte Gottesfurcht, aber sonst fürchtete er nichts. Das hatte riesige Wirkung. Das YouTube-Video, das auf dem sein Bruder und seine Freunde die Nachricht vom Sterben aufgenommen haben und ins Netz gestellt haben, und dem sie ganz klar ihren Glauben wieder bezeugten, dass Jesus Philipp zu sich genommen hat, das wurde über 5 Millionen Mal aufgerufen und war einige Zeit das meistgeklickte Video auf YouTube. Auch seine Beerdigung, die ein einziges Glaubenszeugnis zur Ehre Gottes war, wurde über 3 Millionen Mal aufgerufen. Es war Philipps Wunsch, dass Videos mit christlicher Botschaft es bei YouTube bis ganz nach oben schaffen. Mit seinem Tod hat sich diese Vision erfüllt und sie geht noch weiter. Wir dürfen Großes und Gutes von Gott erwarten. Er will zusammen mit uns, mit unserem Glauben und unseren Gebeten, diese Welt weiter verändern und viele Menschen erretten. Sein Plan ist der beste. Und manchmal fällt es uns schwer anzunehmen, dass sein Plan anders verläuft, als wir das erwartet haben. Er ist allmächtig und absolut vertrauenswürdig. Nachdem die Israeliten erlebt hatten, wie Gott die Wassermassen des Roten Meeres wegen ihnen auf die Seite geschoben hatte und sie trockenen Fußes hindurchgehen konnten, als sie das erlebt hatten, waren sie wenige Tage später zutiefst erschüttert, dass Gott sie in der Wüste nicht auch mit Strömen von Wasser versorgte. Aber es ist nun einmal ein Merkmal der Wüste, dass da kein Wasser ist. Sie murrten deshalb gegen Mose und gegen Gott. Und Mose schrie zu Gott, und Gott zeigte sich, dass er auch in der Wüste da ist. Er ließ Wasser aus einem Felsen hervorquellen. Und im Neuen Testament wird uns gedeutet und ausgelegt, dass dieser Fels Jesus ist und Jesus war. Wenn wir uns auf dem Felsen Jesus bergen, wenn wir den neuen Menschen Jesus angezogen haben, dann brauchen wir wirklich kein Unheil zu fürchten und können mehr und mehr lernen, die Anweisung Jesu aus Johannes 14 täglich und in jeder Situation umzusetzen. Euer Herz erschrecke nicht. Glaubet an Gott und glaubet an mich. Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Das heißt, wir dürfen auf ewig bei Gott zu Hause sein und haben wirklich nichts zu befürchten. Kein Unheil, kein Unglück. Amen. Wir singen das Lied "Du bist mein wunderbarer Hirt". Wir beten. Oh ja, Herr, wir danken dir, dass wir bei dir unsere Seele zur Ruhe bringen können. Dass du uns den innersten, den tiefsten Frieden gibst in die Welt. Dass du uns den tiefsten Frieden gibst, den die Welt nicht geben kann, Herr. Wir danken dir, dass du allmächtig bist, dass du wundertätig bist und dass du auch in unserem Leben Wunder getan hast und weitere Wunder tun wirst, Herr. Wir wollen dich nicht beschränken, indem wir nicht mit deinem Wunderwirken rechnen und nichts erwarten. Herr, wir erwarten Großes von dir, aber wir wollen an deiner Hand ins neue Jahr gehen, im festen Vertrauen und uns wirklich nicht fürchten, sondern alles dir zutrauen und alles aus deiner Hand nehmen, Herr. Ja, dein Tisch ist gedeckt für uns und du hast die Wohnung für uns schon im Haus des Vaters bereitet. Du lädst uns ein an deinen Tisch. Täglich deckst du uns den Tisch deines Wortes und du lädst uns auch ein zur Gemeinschaft, die wir mit dir im Abendmahl jetzt feiern dürfen, Herr. Lobpreis und Ehre sei dir, Herr. Wirke, dass dieser Glaube, dieser Mut, dieses Vertrauen uns alle trägt durchs neue Jahr. Dass keiner von uns mit irgendeinem Ereignis, irgendetwas, was auf uns zukommen wird im neuen Jahr, mit Furcht begegnen wird, sondern im festen Vertrauen, du bist bei mir, dein Stecken und Stab tröstet mich. Halleluja. Amen.